Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Herzlich willkommen bei Sport im Kopf. Schön, dass du heute wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal zuhörst. Meine heutige Gästin kommt aus Eichstätt und befindet sich aktuell im Höhentrainingslager in Andorra. Sie ist Berufsradfahrerin, wie man ja so schön sagt, allerdings noch nicht lange. Erst auf dem zweiten Bildungsweg sozusagen, aber das soll sie uns später selbst erklären. Erst seit 2023 ist sie Vollzeitprofi, fährt für das UCI Women World Tour Team Canyon SRAM Racing. Ihre bisher größten Erfolge sind sicherlich der dritte Platz in der Altersklasse U23 sowie im Einzelzeitfahren als auch im Straßenrennen bei den UCI-Weltmeisterschaften 2022. 2023 setzte sie ein Statement mit dem fünften Platz im GC de la Vuelta Feminina. Weiter ging es mit einem Sieg nach 36 Kilometern Alleinfahrt auf der fünften Etappe der Tour de France Femme und somit Platz 9 im GC. Bei der WM 2023 startete sie im Straßenrennen und konnte in der Mixed-Staffel Platz 3 für das Team entscheiden. Außerdem wurde sie 2023 zur Sportstipendiatin des Jahres gewählt. Damit wurden ihre außergewöhnlichen Leistungen im Sport und Studium geehrt, denn sie studiert ganz nebenbei in München noch Lehramt. Wir dürfen ihr heute aber erstmal zur Nominierung zur Tour de France Femme 2025 als eine der 8 Fahrerinnen im Team Canyon SRAM Racing gratulieren, die heute in 6 Tagen startet. Gemeinsam mit ihrem Team sind sie die Top-Favoriten auf den Gewinn des gelben Trikots. Mal sehen, ob es dieses Jahr wieder klappt und welche Rolle meine heutige Gästin dabei einnehmen wird. In diesem Sinne sage ich Servus und herzlich willkommen, Ricarda Bauernfeind.
Vielen Dank für die wunderbare und ausführliche Vorstellung.
Habe ich irgendwas vergessen oder fehlerhaft zitiert?
Nee, ich glaube, das war schon mehr als genug, ja.
Mehr als genug. Kommen wir noch drauf, ist ja unangenehm, wenn man über deine Erfolge spricht.
Ja, ich bin nicht so der Typ, der gern im Mittelpunkt steht oder im Rampenlicht. Ich bin eher immer lieber im Hintergrund, aber ja, ist trotzdem schön, alles mal so zu hören.
Und auch wichtig, sich das immer mal wieder vor Augen zu führen. Ricarda, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ja gerade im Höhentrainingslager. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's sehr gut. Jetzt ist der vorletzte Tag hier. Am Sonntag geht's dann wieder nach Hause. Und es ist für mich auch das erste Höhentrainingslager. Also ich war davor noch nie in der Höhe. Ich war davor auch noch nie in Andorra. Und ich muss aber sagen, ich lieb's hier total. Also wir sind eine kleine Gruppe vom Team. 4 Fahrerinnen, Physio und Trainer. Und wir haben einfach ein super Umfeld hier von den Trainingsbedingungen her und macht einfach Spaß.
Wie geht's dir in der Höhe? Kickt's oder fühlst du dich wohl?
Also wüsste ich jetzt nicht, dass ich in der Höhe bin, ja, würde ich glaube ich gar nicht merken. Also eigentlich habe ich da keine Probleme bisher. Mal gucken, wie es ist, wenn ich wieder zu Hause bin auf Sea-Level, aber ja, bisher läuft alles gut.
Sehr gut, gute Voraussetzungen für die Tour de France. Ricarda, ich starte ja den Podcast immer damit, dass ich meine Gäste und Gästinnen darum bitte, sich selbst privat in 3 Worten zu beschreiben und als Profisportlerin in deinem Fall, also in deinem Beruf.
Ja, also ich würde sagen, privat bin ich bodenständig, familiär. Also ich liebe einfach das familiäre Umfeld zu Hause und brauche auch einfach den Support von denen und den Rückhalt. Aber auch dankbar. Vor allem jetzt nach dem letzten Jahr weiß ich einfach viele Dinge mehr wertzuschätzen und einfach dankbar dafürs Leben zu sein. Sportlich glaube ich, ist meine Haupteigenschaft einfach, dass ich einen enormen Ehrgeiz habe und willensstark bin, aber gleichzeitig auch teamfähig.
Ehrgeizig, willensstark und teamfähig. Eigentlich ganz gute Voraussetzungen für den Straßenradsport.
Ja.
Warum bist du denn Radfahrerin geworden und nicht prima Ballerina? Ich habe da sowas gelesen, dass du irgendwann mal 2 Sportarten betrieben hast.
Ja, genau. Das Ganze
sehr konträre Sportarten.
Ja, das hat sich tatsächlich dann irgendwann überschnitten, aber auch nur für einen kurzen Zeitpunkt. Also ich habe Ballett angefangen, als ich 6 Jahre alt war und mit dem Radsport dann, als ich 12 Jahre alt war. Und dann habe ich es, glaube ich, noch 2 Jahre gleichzeitig gemacht. Aber sowohl meine Ballettlehrerin als auch ich haben dann irgendwann festgestellt, dass es dann doch irgendwie zwei, ja, konträre Sportarten sind und die nicht ganz so harmonieren gemeinsam. Daher habe ich mich dann für den Radsport entschieden.
Tanzt du manchmal noch?
Nee, also ich glaube, mittlerweile sieht man mir gar nicht mehr an, dass ich jemals Ballett gemacht habe. Auch meine Haltung, also selbst im Alltag, meine
Ja.
Haltung ist ziemlich schlecht. Das sagt meine Mama dann auch immer, Mensch, du hast doch mal Ballett gemacht. Aber ja, irgendwie, ich meine, okay, ich bin dehnbar, sage ich mal, ich habe ein gutes Körpergefühl, aber ja, so elegant ist es jetzt nicht mehr.
Naja, gut, das ist natürlich auch, wer so viele Stunden auf einem Rennrad verbringt, der verliert da vielleicht auch so ein bisschen die ganz aufrechte Körperhaltung einer prima Ballerina.
Das stimmt.
Aber vielleicht behältst du ja trotzdem die Leichtigkeit auf dem Rad. Das ist vielleicht so die Komponente, die noch am ehesten übertragbar wäre.
Ja, das stimmt und ist vor allem auch sehr, sehr wichtig.
Ja, definitiv. Ricarda, ich habe so ein bisschen recherchiert und habe hier in einem Interview etwas gelesen über dich und da steht, die Geschichte von Ricarda Bauernfeind ist die einer Rennradfahrerin, die ihr Talent und ihren Körper langsam entwickelt hat, die erst Selbstzweifel besiegen und herausfinden musste, was sie selbst im Leben will und nicht, was andere von ihr wollen. Die WM-Erfolge 2023, 22, Entschuldigung, waren eine Willensleistung und wahlweise ein beeindruckendes Comeback und ein toller Start in eine vielversprechende Profi-Radsportkarriere. Du hast ja keine ganz nahtlose Karriere hingelegt, hast eigentlich 2019 komplett das Handtuch geworfen und bist studieren gegangen. Radsport erstmal, ciao. Warum und warum dann doch nicht?
Also, ich bin ja jetzt 25, ich bin geboren 2000 und nach 2018, also nachdem man dann 18 ist, kommt man in die Elite-Kategorie. Und da ist es dann so, dass man halt dann, also da ändert sich einfach viel, weil man dann einfach im richtigen Radsport angekommen ist. Und klar war mein Traum immer, Radprofi zu werden. Aber ich habe dann eben, als ich in der Elite-Klasse war, eingesehen, okay, es fehlt einfach zu viel, um Profi zu werden. Und zum damaligen Zeitpunkt war auch der Frauenradsport noch nicht so entwickelt, dass man davon leben konnte, also dass man überhaupt Geld verdient hat. Und da waren auch die ganzen Strukturen noch nicht so. Also auch von der Tour de France her, da gab es noch keine Tour de France und auch viel, viel weniger Rennen. Und genau, deshalb habe ich dann einfach feststellen müssen, dass es für mich der richtige Weg wäre, studieren zu gehen. Auch weil ich nicht mehr, wie gesagt, diese Leichtigkeit hatte, die man im Radsport braucht und auch mich sehr verrückt gemacht habe. Also teilweise war ich an der Startlinie einfach mit Tränen in den Augen gestanden, weil ich mir selber so einen Druck gemacht habe. Und ich hatte Angst, dass ich irgendwie die wichtigsten Menschen in meinem Leben enttäuscht, also meine Eltern, mein Bruder oder mein Trainer, obwohl das absolut gar nicht der Fall war. Und das haben die mir auch immer wieder gesagt. Die haben gesagt, selbst wenn du als Letzte die Ziellinie überquerst, solange du gesund bist und ohne Sturz wieder zurückkommst, sind wir super stolz auf dich. Und ja, das wollte aber nicht so in meinen Kopf rein. Und ich habe mich weiterhin verrückt gemacht und habe da einfach den Spaß verloren. Und habe dann gesagt, okay, Radsport ist einfach nicht mehr der richtige Weg für mich. Ich gehe jetzt studieren. Ich bin dann nach München gezogen, habe da eben mein Studium angefangen, berufliche Bildung, also Lernen für berufliche Bildung. Und ja, leider kam dann Corona dazwischen. Aber ja, so habe ich auch meine Studienzeit sehr genossen.
Ich finde es ganz, ganz spannend, auch was du gerade schon erzählt hast. Du hast auch gerade schon ganz viele Inhalte angesprochen, auf die ich unbedingt eingehen wollte. Zum Beispiel, also zu meinen, ist ja ganz spannend, dass du sagst, damals war der Frauenradsport noch nicht so. Es ist ja, ich meine, das war 2019, 20, also das ist jetzt auch noch gar nicht so lange her. Das zeigt auch mal, und ich finde das total cool, diese Entwicklung innerhalb einer sehr kurzen Zeit, was sich da jetzt entwickelt hat und getan hat und welche Anerkennung der Frauenradsport da eben auch bekommt. Und dann
diese Angst vor dem Druck, diese riesen Selbstzweifel und vor allem dieses Gefühl und diese Angst, nahestehende Personen zu enttäuschen und die Erwartungen nicht zu erfüllen. Und das ist so schwierig, weil, und das erlebe ich ganz oft in meiner Arbeit, natürlich kann einem jeder sagen, hey, Hauptsache du kommst unverletzt zurück und natürlich bist du uns genauso wichtig, wenn du Letzte wirst oder wenn du sogar ein DNF machst und überhaupt nicht ankommst, eigentlich völlig egal. Aber man selber fühlt es halt nicht.
Genau.
Wie konntest du damit umgehen oder auch diese Gefühle irgendwie verbannen? Ist es heute auch noch so? Wie denkst du da heute darüber und was hat dir dabei geholfen, dass es im besten Falle nicht mehr so ist, wovon ich jetzt ausgehe? Sonst wärst du wahrscheinlich immer noch nicht Profi.
Ja, das stimmt. Ich weiß ehrlicherweise nicht, was der ausschlaggebende Grund war, dass sich dann mein Mindset geändert hat. Also, dass ich einfach jetzt halt immer noch diese Leichtigkeit habe. Aber man sagt ja auch oft so, ein Schritt zurück, zwei Schritte nach vorne. Und genau das war irgendwie bei mir der Fall. Also es gab keinen ausschlaggebenden Grund dafür, sondern es war einfach irgendwie dadurch, dass ich vielleicht älter wurde, dass ich die Sicht auf die Dinge, ja irgendwie, dass sich da meine Sicht verändert hat. Auch vielleicht, dass ich mit anderen Leuten Kontakt hatte, dass ich einfach mal das normale Leben gelebt habe. Ich meine, in der Schule hat man das ja auch nicht so wirklich gehabt, wenn man ständig unterwegs war bei Wettkämpfen oder so. Und ja, einfach den normalen Alltag zu leben. Und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen dann.
Ja, ich glaube, es ist ein ganz spannendes Phänomen. Meine sportpsychologische Theorie dahinter wäre jetzt, es hat ganz viel mit Identität ja auch zu tun. Also, dass man sich irgendwo auch mal in einem anderen Umfeld erlebt, wie du es gerade beschrieben hast, und merkt, okay, ist eigentlich völlig egal, was ich mache. Ich komme trotzdem irgendwie mit anderen Menschen total gut klar, bekomme da die Anerkennung, finde da irgendwie auch eine ganz andere Rolle, mit der ich mich super gut identifizieren kann, mit der ich auch irgendwo zufrieden sein kann. Und es gibt einem ja da noch Sicherheit, vielleicht doch auch wieder was riskieren, weil das Scheitern gefühlt dann ja auch gar nicht so groß ist, weil man ja erlebt hat, okay, es gibt im Leben auch noch was, wo ich mich pudelwohl fühlen würde. Und dann entsteht vielleicht aus diesem, ich muss irgendwie Radprofi werden, ein Wollen. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, das stimmt. Ich bin zum Beispiel auch im Studium, war ich nie die Radsportlerin. Also ich habe keinem gesagt, dass ich Radsport mache und Wettkämpfe früher gemacht habe, sondern wenn mich halt jemand gefragt hat, warum ich zum Beispiel diese Tenlights an den Beinen habe, dann sage ich halt, okay, ich fahre gern Rad. Aber ja, eines Tages, das war dann nach den deutschen Meisterschaften, wo ich eben Dritte wurde, wo dann eigentlich das ganze Hamsterrad wieder angefangen hat, wo ich zurückgekommen bin in Radsport, da wurde ich Dritte und das hat irgendwie mein Sportdozent zufälligerweise im Fernsehen gesehen und dann hat er mich am Montagmorgen im Basketballkurs gefragt, hey, bist du nicht gestern noch Rennen gefahren? Und dann habe ich gesagt, ja, und dann hat er gesagt, ja, er wusste gar nicht, dass ich auf so einem Niveau Radsport mache. Und ja, ab dem Zeitpunkt wussten es dann alle, aber bis dahin habe ich es geheim gehalten. Was auch
hatte
gut
dann
war.
Das Versteckspiel Ricarda Bauern für ein Radprofi ein Ende. Hast du praktisch enttarnt.
Genau.
Ich finde das super cool und auch wie du das beschreibst, so das Erleben, ich kann irgendwo ein komplett anderer Mensch sein und es gibt einem eben dann aber wieder für den Leistungssport so eine Leichtigkeit, die, glaube ich, meiner Meinung nach einfach absolute Voraussetzung ist, auf dem Niveau zu performen.
Ja.
Retrospektiv gesehen, würdest du sagen, du profitierst jetzt von diesem Karriereende oder sagen wir mal eher Pause, wie sich dann ja 2022 herausgestellt hat. Und wir haben es jetzt gerade schon so ein bisschen angeteasert. Wie hat dich diese Pause geprägt? Also anderes Mindset, stärker gemacht, warum?
Also ich glaube, das war damals die beste Entscheidung, die ich habe treffen können. Für mich als Person, aber auch generell für die Zukunft, weil ich so einfach mir auch ein zweites Standbein aufbauen konnte. Und ja, als Mensch hat mich das so viel weitergebracht, auch so viel selbstständig gemacht. Und ja, ich habe auch dadurch so viele tolle Menschen kennenlernen dürfen. Auch hier mein jetziger Freundeskreis hat einfach so viel Verständnis dafür, was ich mache, und die supporten mich und haben auch jetzt schon wieder die Termine für die Tour im Kalender eingetragen, wo sie es dann gemeinsam anschauen. Und das hatte ich halt alles während der Schulzeit nicht so wirklich. Da war es dann eher so, dass viele einfach ja nicht das Verständnis hatten, dass ich vielleicht am Wochenende weg war, dass die Lehrer vielleicht mich da montags nicht abgefragt haben. Und ja, also für mich war das die beste Entscheidung und hat mich nur nach vorne gebracht.
Manchmal muss man einfach den Mut haben, solche Entscheidungen zu treffen, glaube ich.
Ja, es war definitiv nicht einfach, weil ich meine Identität als Radsportlerin nicht aufgeben wollte und ich mir dann gedacht habe, okay, jetzt enttäusche ich eigentlich meine Eltern nur noch mehr wahrscheinlich, weil ich dann aufhöre. Aber gleichzeitig hat es mir auch gezeigt, dass alles, was ich, also alle Gedanken, die ich mir davor gemacht habe, die waren einfach sinnlos. Und auch letztes Jahr zum Beispiel, ich hatte eine Verletzung, ich hatte 2 Knie-OPs, konnte absolut kein Rad fahren. Und man wusste auch nicht, kann ich denn jemals wieder Rad fahren oder schaffe ich es jemals wieder auf das Niveau zurück? Und meine Eltern und meine Familie, also auch mein Bruder, die waren die hilfreichsten Menschen für mich in der Situation und haben mich auch nicht im Stich gelassen, nur weil ich jetzt halt nicht mehr Radsport machen kann. Also ja, es hat mir auch nochmal gezeigt, dass vielleicht man sich als junger Mensch zu viele Gedanken macht.
Und das sind so unheimlich wichtige Erfahrungen, weil ich kenne ja deine Familie nicht, aber wahrscheinlich ist es eine relativ große irrationale Angst, die du da hast, dass dich irgendwann im Stich lassen würde, wenn du nicht mehr Rad fährst. Aber manchmal tickt man da halt so und dann hilft es nur, diese Entscheidungen und vor allem eben dann positive Erfahrungen machen, um diese Gedanken letzten Endes mit dem Gegenteil zu überzeugen. Und
genau.
Das ist total wichtig, weil man so ja auch irgendwo merkt, okay, man hat so ein Sicherheitsnetz um sich herum. Und dieses Sicherheitsnetz ja auch wieder eine ganz wichtige Basis ist, eben mit so herausragenden Herausforderungen umgehen zu können. Jetzt habe ich es ja schon ganz am Anfang kurz erwähnt, Karriere über den zweiten Bildungsweg. Da haben ja sehr viele geschmunzelt und das ist ja auch total spannend, aber vielleicht magst du noch mal kurz erklären, was ist damit gemeint und was hat es mit diesen merkwürdigen Summen in deinem WG-Zimmer zu tun?
Genau, also ich bin dann 2019 eben nach München gezogen und habe da dann mein Studium Lehramt für berufliche Bildung, Ernährung und Hauswirtschaft und Sport angefangen. Ich habe da auch den Bachelor abgeschlossen. Mittlerweile mache ich aber einen anderen Master, weil das Ganze sich, also es hätte zu viele Präsenzstunden und Tage gekostet und ich habe den jetzt quasi nach hinten verschoben, den Master. Aber ja, ich habe dann eben in München gewohnt und man weiß ja, in München sind die Wohnungskosten sehr, sehr hoch. Und ich hatte dann so ein kleines 8 Quadratmeter WG-Zimmer und in diesem 8 Quadratmeter Zimmer war alles drin. Ich hatte Tisch, Schrank, Bett und natürlich auch meine Rolle und mein Rad drin. Also ich habe dann immer Indoor-Training gemacht, weil ich habe das Radfahren ja trotzdem noch geliebt. Und bin halt dann eben zwischen den Sportkursen, die wir hatten, also Basketball, Volleyball und so weiter, bin ich halt dann mal für eine Stunde auf die Rolle und habe dann da irgend so ein Swift-Programm gemacht, habe mich auspowern können und dann bin ich wieder zurück an die Uni. Und ja, das war eben dieses bekannte Summen im WG-Zimmer.
Und irgendwie kamst du ja, also Swift spielt ja dann schon auch eine Rolle in deiner Karriere, oder?
Ja, definitiv. Also das hat mich eigentlich so, sag ich mal, in Form gehalten und auf dem Rad noch gehalten.
Also wir machen hier keine Swift-Werbung. Ich finde es nur super spannend, was dann passiert ist. Also da gibt's ja die Möglichkeit, sich auch über Swift also zu bewerben sozusagen, oder? Zu qualifizieren, auf sich aufmerksam zu machen. Und das finde ich schon spannend.
Genau. Und tatsächlich habe ich das dann auch mal ein Jahr gemacht. Oder in einem Winter bin ich auch diese Workouts für Swift gefahren, dass man dann eben einen Profivertrag dann eines Tages bekommen kann. Und ich bin dann in die Top 20 gekommen und als ich die E-Mail damals bekommen habe, habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht. Und ja, aber dann zwei Jahre später war ich tatsächlich trotzdem in dem Team eben, wo man hinkommen kann, wenn man Swift gewinnt. aber halt eben nicht über Swift, sondern übers normale Straßenradfahren.
Ja, es kam dann natürlich die Erfolge, ich sage jetzt mal auf der Straße, in der Realität, wo jetzt nicht nur Werte in einem sehr sicheren Rahmen abgelesen werden können, aber trotzdem ist es irgendwo spannend und cool, dass es eben die Möglichkeit auch gibt. Apropos Realität und Straße, wie geht's dir denn jetzt auf der freien Wildbahn? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du nicht mehr so viel in deinem 8 Quadratmeter WG-Zimmer trainierst. Wie geht's dir damit? Oder trainierst du immer noch gerne auf der Rolle?
Ich trainiere tatsächlich immer noch gerne auf der Rolle.
Okay.
Aber nicht mehr in einem 8-Quadratmeter-Zimmer, sondern ich bin jetzt wieder zurück in mein Elternhaus gezogen und habe da eben so meine eigene kleine Wohnung im Haus meiner Eltern.
Ja.
Und da steht eben auch die Rolle mit meinem Rad. Und wir bauen das immer mal wieder ein ins Training, einfach weil man da die Intervalle wirklich eins zu eins so umsetzen kann, ohne dass man jetzt irgendwie auf den Straßenverkehr achten muss, weil das spielt halt auch mal eine große Rolle. Und ich lieb's und im Winter kann man dann auch einfach eher noch länger ein bisschen drauf fahren, weil es halt draußen dann doch das Wetter manchmal nicht so mitspielt. Daher, für mich ist es kein Problem, da auch mal 4 Stunden drauf zu fahren. Aber im Vergleich zu vor 4 Jahren fahre ich jetzt halt schon weniger Indoor.
Ich habe auch über dich gelesen, dass du dich gerne battlest. Gar nicht unbedingt mit anderen, vor allem mit dir selbst. Und dazu sagst du, du willst gar nicht unbedingt besser als die anderen sein, nur immer besser als du selbst. War das schon immer so oder ist das auch etwas, was du dir sehr über Swift angeeignet hast? Also ich meine, da fährt man halt nur mit sich selbst so. Und würdest du sagen, dass dir diese Einstellung im Leistungssport oder in der Sportart, die du jetzt machst, auch hilft? Das ist ja auch, man kann sich das ja so vorstellen, Straßenradfahren ist ja, also ist ja irgendwie eine Mischung aus Individualsport, aber natürlich auch voll die Teamsportart. Und da muss man ja auch irgendwie eine gute Balance finden zwischen, okay, ich fahre nur gegen mich selbst, aber ich fahre auch gegen die anderen. Oder würdest du sagen, das eine bedingt auch das andere?
Boah, das ist eine gute Frage. Also, das klar, das eine bedingt das andere schon. Aber ich war eigentlich schon immer so eine Person, die immer besser sein wollte als ich selbst. Es hat damit angefangen, dass ich, früher war ich oft laufen und ich hatte da halt so meine Laufrunde, die war 3,2 Kilometer. Und ich hatte noch keine Uhr oder so, sondern ich habe auf die Küchenuhr geschaut und dann bin ich halt mit meinen Schuhen die Treppe runter, Haustür raus, die Runde gelaufen und dann ganz schnell geklingelt, Sturm geklingelt, dass quasi der Papa ganz schnell aufmacht, hoch zur Küchenuhr und habe geschaut, wie schnell ich war. Und das wollte ich halt dann am nächsten Tag übertreffen. Und so ging das eigentlich die ganze Zeit oder auch mit Swift. Ich hatte da ein Programm und das Programm musste ich in meinem Kopf jede Woche einmal fahren und mindestens genau diese Werte einhalten. Und wenn ich quasi die mal nicht geschafft hätte, dann wäre das für mich irgendwie ein Zeichen gewesen, okay, jetzt werde ich schlechter. Ist natürlich Quatsch, aber das war irgendwie für mich so, ja, zu sehen, dass ich immer noch diese Form habe. Und auch jetzt mit meiner Verletzung im letzten Jahr ist natürlich die Form ja in den letzten Wochen nur gestiegen und das ist halt cool zu sehen. Ich konnte mich halt jetzt wirklich von Training zu Training einfach steigern und das motiviert einen irgendwie nochmal extra, dass man halt auch ja die Fortschritte sieht.
Das heißt, wir werden dich bei der Tour de France einfach nur fliegen sehen, die Berge rauffliegen sehen, sozusagen.
Ja, mal gucken. Also ich hoffe es, aber ja, meine Rolle ist da eher die Helferrolle und daher werde ich davor ein bisschen arbeiten. Aber ja, ich bin auf einem guten Weg und ich konnte einfach ja in den letzten 4, 5 Wochen so einen Fortschritt machen, was ja auch der Trainer nicht erwartet hätte.
Bevor wir auf deine Rolle kommen, jetzt hast du es nämlich auch schon angesprochen, es gibt auch verschiedene Rollen, die man in einem Team einnimmt auf der Straße. Ich finde das ganz spannend so. Es gibt wirklich Athleten, Athletinnen, aber auch im Amateursport, also oder auch ganz normale Menschen, in was auch immer sie machen, die immer wieder versuchen, die beste Version ihrer selbst zu sein und immer wieder diesen Ehrgeiz haben, sich selbst ein Stück weit zu verbessern. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz irgendwie schöner und auch cooler Ansatz ist. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, weil es ist auch wichtig, dass man auch manchmal zufrieden ist mit sich selbst und stolz auf sich selbst und sich nicht zu, ja, eine zu hohe Leistungsmotivation permanent hat, beziehungsweise unrealistische Ziele setzt, weil das natürlich dann meistens in Frustration endet. Aber trotzdem dieses, sich nicht nur mit anderen zu vergleichen, sondern bei sich zu bleiben. Ist das was, was dir gut gelingt?
Ja, ich glaube schon. Aber das muss auch so im Radsport sein, weil man deutlich öfters verliert als gewinnt. Also mein letzter Sieg ist jetzt 2023 gewesen.
Ja.
Und ja, davor hatte ich jetzt auch nicht so viele Siege. Also vielleicht 2 oder 3 in meiner, sag ich mal, Profikarriere. Und ich bin aber trotzdem schon über 100 Rennen gefahren. Also ich glaube, wenn ich da nach jeder Niederlage oder wenn ich mal nicht gewinne, ja, so das Handtuch werf, dann ja, würde ich nicht mehr Radsport machen.
Ricarda, danke für diese Worte. Ich hoffe, dass der eine oder die eine oder der andere junge Radsportlerinnen, die ich betreue, diesen Satz hören, weil das ist ganz, ganz großes Thema, natürlich vor allem im Nachwuchsbereich, wo man vielleicht auch noch viel gewinnt und plötzlich nimmt man dann zum Beispiel auch eine Rolle ein, was du gerade angesprochen hast. Und man ist trotzdem vollwertiger Radprofi, aber man kann halt nicht jedes Rennen gewinnen und Siegen ist vielleicht auch gar nicht mehr so der Job in der Rolle, in der man ist. Was ist denn deine Rolle in der Mannschaft generell, beziehungsweise jetzt vielleicht auch speziell heute in 6 Tagen bei der Tour de France Femme 25?
Also wir gehen als Mannschaft, als Titelverteidiger, sage ich mal, hin.
Genau.
Haben mit Kasia einfach eine Top-Fahrerin dabei und sie ist unsere Leaderin. Und ja, für mich oder meine Rolle ist da einfach, sie an den Bergen zu unterstützen. Ich bin Bergfahrerin, daher ja konzentriere ich mich so eher auf den zweiten Teil von der Tour. Und ich glaube, wir haben gute Chancen. Kasia ist auch hier in Andorra und sie fliegt die Berge hoch. Also es ist einfach cool zu sehen, wie sie drauf ist. Und das spornt einen einfach nochmal selber an, da nochmal auch im Training das gewisse Extra zu geben, weil man sieht, sie quält sich, dann quält man sich auch und alle leiden. Und ja, daher meine Helferrolle wird am Berg dann sein.
Alle leiden, sagst du jetzt gerade. Jetzt ist die Tour de France Femme 9 Etappen lang. Die Tour de France der Männer 21 Etappen, also 3 Wochen. 21 Etappen oder 3 Wochen? 3 Pausetage. Jetzt habe ich schlecht recherchiert. Hilf mir weiter.
Boah, doch, ich bin 21 auch überfragt. Etappen.
Okay, gut. Also,
aber sie hat am Samstag gestartet und endet an dem Sonntag.
Ja, ich glaube, es sind 21 Etappen. Okay. Würdest du dir wünschen, dass die Tour de France Femme auch 3 Wochen lang wäre? Oder sagst du, ja, die 9 Etappen sind eigentlich ganz cool? Wie ist da die Stimmung bei den Frauen?
Also ich glaube, langfristig gesehen könnte man die Tour de France schon verlängern. Ich weiß jetzt nicht, ob es gleich 3 Wochen sein müssen. Für den Anfang würden noch 2 Wochen reichen. Generell würde ich sagen, 9 Tage sind aber auch schon wirklich lang und so bleibt auch einfach noch die Spannung erhalten, weil dann von Anfang an eigentlich ja um die Gesamtwertung gekämpft wird. Also auch jetzt hat schon, wo wir starten, die Profile sind nicht super anspruchsvoll, also nicht mit den langen Pässen, aber es ist einfach rauf, runter, rechts, links und da wird halt dann auch schon oder kann das Gesamtklassement gemacht werden und ich glaube, bei 9 Etappen bleibt einfach die Spannung erhalten und auch fürs Publikum zu Hause, für die Fernsehzuschauer sind, glaube ich, 9 Tage gut und ansonsten verlieren sie vielleicht ein bisschen den Überblick.
Das stimmt natürlich. Es muss halt von Anfang an einfach gefightet werden. Da gibt es dann keinen Tag. Also einen Tag, an dem man nicht alles gibt oder geben kann, also verzeiht einem halt einfach nichts. Und da kann sich ja das Blatt auch schon nochmal wenden. Ich glaube, es hat beides Vor- und Nachteile.
Ja.
Ich gebe dir da absolut recht. Aber klar, muss natürlich auch sagen, 3 Wochen, also es ist brutal hart. Es ist einfach, ja. Und es sind ja auch nicht 50 Kilometer Etappen mit 800 Höhenmetern. Das muss man ja auch mal dazu sagen.
Genau. Ich glaube, es wird auch fürs Personal einfach super hart werden, wenn es 3 Wochen wären. Weil wir im Frauenradsport, wir haben einfach noch nicht diese Infrastruktur, wie die Männer haben, also von dem ganzen Personal her. Daher müsste man da erstmal noch mehr Leute einstellen, was halt natürlich dann auch wieder ans Geld geknüpft ist. Und so weit sind wir noch nicht, aber vielleicht in ein paar Jahren.
Das ist ein guter Punkt, den du gerade ansprichst, dass es auch einfach, dass die Infrastruktur da einfach auch eine Rolle spielt. Und das war mir jetzt eigentlich auch nochmal ein Anliegen, dass es nicht daran liegt, ach ja, den Frauen geben wir nur 9 Tage, sondern dass das einfach auch ganz andere Argumente hat, die das auch einfach nicht ermöglichen. Bei den Männern ist es ja zum Beispiel so, dass das Personal manchmal wöchentlich, beziehungsweise dann auch nach der Hälfte auch einfach mal ausgewechselt wird. Das wissen auch ganz viele nicht. Vielleicht nicht das ganze Personal, aber zumindest ein Stammpersonal, die man dann einfach einmal auswechselt, weil, und das ist auch eine der Fragen, die ich dich heute fragen wollte, ist ja auch eine Riesenrolle spielt, wie ist die Stimmung im Hintergrund? Also wie ist die Stimmung bei den Physios, bei den Mechanikern, bei den Nutritionists? Wie ist die Stimmung bei den sportlichen Leitern, wobei die meistens nicht ausgetauscht werden? Aber wie ist die Stimmung beim Personal? Das spielt ja auch eine Riesenrolle, gerade bei so einer Grand Tour, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Ja, definitiv. Und also wenn die Stimmung schlecht sein sollte, dann merken das auch die Fahrer sofort. Also daher ist das einfach immer, ich glaube, oberste Priorität, dass sowohl die Stimmung bei den Fahrern als auch beim Personal als auch im gesamten Team einfach passt und alle, ja, sag ich mal, Spaß an der Arbeit haben. Klar, es gibt immer schlechte Zeiten, auch wenn das Rennen nicht so läuft oder wenn man einfach platt, müde und kaputt ist. Das hat jeder, sowohl das Personal als auch die Fahrer. Aber ich glaube, jeder weiß, wie man aus der Situation rauskommt, beziehungsweise dass es normal ist, dass man solche Tage hat. Und dann gilt es sich halt einfach wieder neu zu fokussieren und ja, auch vielleicht gemeinsam als Team wieder das aus dem Loch zu schaffen, sag ich mal.
Du sprichst es gerade an, wenn es läuft, kein Problem, ja, ihr seid Titelverteidiger. Da ist natürlich auch immer nochmal eine ganz andere Stimmung dann schon so in einem Team. Jetzt sagst du, naja, jeder weiß, man muss da wieder rauskommen aus so einem Loch. Was ist da so deine Erfahrung? Was hilft in so einem kompletten Team, also auch im Hintergrund, und was hilft dir? Was hast du da vielleicht auch schon für Erfahrungen gemacht, wie gemeinsames Abendessen oder mal an so einem Off-Tag irgendwas Gemeinsames machen? Oder was sind da deine Erfahrungen, die dir persönlich da ganz gut helfen, wieder rauszukommen? Oder auch in der Mannschaft? Man trägt ja auch als Teil einer Mannschaft da auch immer ein Stück bei, was man da beitragen kann, um in der Mannschaft auch die Stimmung wieder, ja, nach oben zu bringen.
Ich glaube, so das Wichtigste ist, dass man nicht in Panik verfällt. Also sei es als Mannschaft oder auch als Individuum. Wenn man mal einen schlechten Tag hat, dann ist es so, dann man gibt trotzdem sein Bestes für die Mannschaft. Und ich glaube, jeder in der Mannschaft weiß, dass man immer 100% gibt. Und wenn es halt mal nicht so läuft, dann ist es so. Aber das Gute ist, es kann jedem passieren. Also es kann am nächsten Tag auch den Gegner treffen. Deshalb kann sich da auch wieder das Ganze dann ändern. Oder auch andere Situationen können entstehen. Klar, man kann stürzen, man kann Defekt haben, was man jetzt auch nicht will. Aber wie gesagt, das Rennen ist erst am Zielstrich zu Ende. Und daher ist es einfach wichtig, immer nicht in Panik zu verfallen, Ruhe zu bewahren, sich neu zu fokussieren, den Tag so dann einfach zu Ende bringen und neuer Tag startet und neues Glück.
Welche Rolle spielt da die Kommunikation untereinander?
Die Kommunikation ist, glaube ich, so das Wichtigste im Radsport. Also sowohl während dem Rennen, also über Funk, als auch abseits vom Rennen und oder auch wenn es Situationen im Rennen gab, die wo man jetzt einfach ein bisschen sauer auf den Teamkollegen war oder wenn der einfach nicht an der Stelle war, wo man ihn geplant hat, dann klar gibt's dann mal ein bisschen eine strengere Ansage oder so, aber das muss einfach so sein und dann beim Abendessen ist man trotzdem wieder eine Einheit und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass solche Themen dann auch angesprochen wird, dann nimmt man sich's zu Herzen und macht es am nächsten Tag anders.
Genau, macht einen Haken drunter und macht's anders. Ja, ganz spannend. Aber so ist es halt in Mannschaftssportarten und deswegen finde ich auch den Radsport da so spannend, weil man irgendwie doch ja mehr in der Mannschaft einfach arbeitet, als glaube ich ganz, ganz viele denken, die auch zuschauen. Also außer natürlich Leute, die sich schon sehr mit Radsport beschäftigt haben. Aber gerade auf der Straße ist es natürlich Wahnsinn, was da wirklich auch für Teamdynamiken sind und dass auch während dem Rennen einfach die Kommunikation ganz wichtig ist. Also zum einen, was von außen kommt, von den sportlichen Leitern. Zum anderen, die können ja auch nur Anweisungen geben. Im Peloton sieht es ja dann doch immer ganz anders aus, oder?
Ja, definitiv. Und ich glaube, wir Fahrerinnen wissen auch, dass wir ohne die Teamkollegin nicht können. Also auch wenn dann eine mal wirklich so schwer stürzt, dass sie das Rennen aufgeben muss, das merkt man am nächsten Tag sofort, dass diese eine Fahrerin einfach nicht mehr da ist. Daher, ja, Radsport ist einfach echt wirklich eine Teamsportart, ja.
Muss man so ein richtiges Rudel sein. Das ist irgendwie aber auch ganz cool. Jetzt ist es ja nicht deine erste Grand Tour und du gewinnst oder hast ja auch schon prestigeträchtige Etappen gewonnen, wie die fünfte der Tour de France Femme 23. Was würdest du sagen, ist gerade auf den Grand Tours noch so das Herausfordernde? Also zum einen, ja, der Druck, zum anderen aber auch, welche Rolle spielen der Wille und dein Wollen?
Ja, der spielt auf jeden Fall eine ganz große Rolle, weil, ja, wie gesagt, nicht jeder Tag ist gleich. Man hat Höhen und Tiefen oder auch im Rennen. Es kann sein, dass die ersten zwei Stunden katastrophal sind und dann Stunde drei und vier bekommt man so ein zweites Leben gefühlt. Und da ist es halt wirklich wichtig, einfach das auch mit dem Team zu kommunizieren, dass man sagt, okay, irgendwie gerade läuft's nicht. Ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit, um ins Rennen reinzufinden. Aber ja, auch so generell, man ist halt bei einer Grand Tour, sage ich mal, nie allein. Und man hat immer Leute um sich rum. Ich bin eine Person, ich brauche auch einfach mal so ein bisschen Zeit für mich allein, wo ich dann niemanden sehe. Und das hat man da einfach nicht, weil man hat so einen durchgetakteten Tag, wo man immer Leute um sich rum hat. Und ja, das ist dann schon herausfordernd, aber umso wichtiger ist es dann da auch einfach mit dem Team zu kommunizieren, dass man vielleicht jetzt beim Frühstück mal nicht die ganze Zeit redet.
Super wichtigen Punkt, den du da ansprichst. Das wäre definitiv eine der ersten sportpsychologischen Interventionen, die ich machen würde, einem Radsportteam einfach mal abzuklären, okay, was braucht wer auch als einfach Individuum? Und dass man das einfach transparent kommunizieren kann. Es gibt halt die Frühstücksquatscher, also um auf dein Beispiel zurückzukommen, und die sagen, hey, das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber ich muss erst mal wach werden. Da bin ich auch ganz gern mit mir und meinen Gedanken, möchte die sortieren. Und das brauche ich. Und dann weiß auch jeder Bescheid und keiner denkt sich, oh, Ricardo ist wieder super crumpy heute Morgen. Sondern dann weiß jeder, naja, die macht halt da ihr Ding und alles ist gut bei ihr und es passt für uns. Und ich glaube, das ist total wichtig, das zu kommunizieren. Und weil du es gerade ansprichst mit den für sich sein, Gedanken sortieren, das habe ich auch über dich gelesen. Da gibt es so eine Schubladentheorie. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Schubladen öffnen. Ich weiß nicht, ob das nur geschrieben wurde oder ob diese Metapher von dir kam. Und man macht erst die nächste Schublade auf, wenn die andere geschlossen ist. Ich weiß gar nicht, ob du das selbst auch gelesen hast oder ob du das jetzt von mir zum ersten Mal hörst.
Ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen, ja. Die Metapher kam nicht von mir. Ich glaube, die wurde da so geschrieben.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wo das war.
Ich fand es ganz spannend, weil es war ein Artikel über dich. Ich schicke ihn dir gerne nochmal zu. Ich kann ihn auch gerne in den Shownotes verlinken, dann dürfen wir die Zuhörer noch lesen. Ich fand ihn ganz gut geschrieben. Sieht man dich auch beim Backen und bei deiner Familie und in deinem Zimmer beim Swiftfahren. Und da wurde das ganz schön beschrieben, dass du ein Mensch bist, der eben Gedanken oder das ist auch eine Metapher, die nutze ich ganz gerne so. Wir machen die Schublade auf, beschäftigen uns mit dem Thema, aber wir machen sie dann wieder zu. Und dann gibt es Themen, da sind die Schubladen ganz weit hinten irgendwo.
So, ah ja, jetzt weiß
jetzt
ich.
Jetzt klingelt es.
Genau,
gut.
Ja, das war auch in dem Zusammenhang. Ich will halt, also wenn ich eine Sache mache, dann will ich sie wirklich zu 100% machen. Und dann will ich sie abschließen und Genau. Also, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. So, auf
Ja,
gut Deutsch.
darauf wollte ich hinaus. Das fand ich irgendwie ganz gut. Ja, weil auch bei dem Thema, um wieder zur Grand Tour zurückzukommen, wenn du es machst, machst du es gescheit, wie man in Bayern sagen würde. Und da ist es natürlich auch ganz wichtig zu wissen, was braucht man wirklich selbst für sich, um eine Sache auch richtig zu machen. Und es ist oft nicht ganz einfach, weil man sich ja immer so verpflichtet fühlt, gerade im sozialen Kontext, und dass man das aber auch lernt, dass man da Grenzen setzen darf und auf seine Bedürfnisse hören. Und wenn man das kommuniziert, diese Grenzen, dann ist es auch meistens total okay für, ich sage jetzt mal, sein Gegenüber oder das Team. Denkst du oder was würdest du sagen, sind deine größten mentalen Stärken, die dir auf einer Grand Tour entgegenkommen, die dir helfen und die bei dir einzigartig sind? Vielleicht die dich auch von anderen abzeichnen.
Ich glaube, das ist mein Wille. Also, das ist was mir sofort einfällt, und auch einfach der Biss. Ich kann mich unheimlich gut quälen und übers Limit gehen und ja, ich kann da einfach mich kaputt fahren, sage ich mal. Also, ich lieb's aber auch. Also, ich lieb auch irgendwie in gewissermaßen diesen Schmerz und dieses Quälen. Und aber es muss man, glaube ich, auch im Radsport, weil sonst ist man fehl am Platz. Weil unterm Strich, wenn man einen Berg hochfährt, einen langen Berg, es leiden alle. Jeder hat Schmerzen. Aber ich glaube, am Ende gewinnt halt der oder kommt halt der eher ans Ziel, der mehr an die Schmerz oder über die Schmerzgrenze gehen kann.
Verrat uns deinen Trick, Ricarda. Wie geht man über die Schmerzgrenze? Sind es Bilder, Gedanken? Beschimpfst du dich? Sind es Sätze, Worte, Selbstinstruktionen, Selbstgespräche? Sind es Bilder, wo du dir denkst, okay, wenn ich jetzt da nicht durchziehe, dann passiert das und das? Also gibt ja da die wildesten Techniken.
Ja, meistens oder mittlerweile habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich weiß, danach kommt nochmal eine kurze Abfahrt und dann wieder ein Berg, dann denke ich mir, okay, ich muss da jetzt mit der Gruppe noch drüber kommen, weil dann kommt eine Abfahrt, dann kann ich mich erholen und dann bin ich schon wieder weiter. Also dann bin ich schon weiter voran als die, die jetzt schon abgefallen sind. Und ich glaube, man muss einfach immer in so kleinen Schritten denken oder in Kilometern. Und klar, irgendwann kommt man auch an den Punkt, wo man dann reißen lassen muss von der Gruppe oder wo es halt dann nicht mehr so geht. Aber das ist dann auch okay. Dann hat man wirklich alles gegeben. Und dann kann man auch wenn das Ergebnis auf dem Papier vielleicht nicht das ist, was man sich erhofft hat, kann man trotzdem zufrieden mit dem Rennen sein, weil man weiß, man hat alles gegeben.
Naja, und oft war ja auch deine Aufgabe, zum Beispiel einen Berg Cassia drüber zu bringen, ja, und zwar mit allem, was geht, und dann fällst du halt raus. Und dein Job ist ja dann auch wieder, dich früher zu erholen und zu regenerieren. Deswegen musst du dich ja, also das verstehen ja auch manche oft nicht. Kommt ja auch die Anweisung, okay, Ricarda rausnehmen jetzt, du hast deinen Job gemacht, damit du am nächsten Tag, damit letzten Endes du dich früher erholen kannst, früher frischer bist und am nächsten Tag wieder für deinen Job alles geben kannst.
Genau.
Das finde ich, ja, das ist super spannend. Und ich glaube, ja, man muss sich vielleicht ein bisschen mehr mit dem Thema Radsport beschäftigen, um, ja, also es macht es einfach noch spannender, wenn man so ein paar Insights weiß und das auch versteht, auch das Taktische. Weil ich glaube, viele wissen gar nicht, wie taktisch eigentlich Radsport ist. Also war mir auch nicht bewusst bis vor ein paar Jahren. Jetzt hast du auch gerade noch zwei super spannende Punkte erwähnt, weil ich dich ja nach deinen Tipps und Tricks gefragt habe, dieses in Etappen einteilen, also entweder Zeitabschnitte oder Streckenabschnitte, weil es ist einfach nicht motivierend, wenn man weiß, okay, ich leide jetzt schon, eigentlich peak ich im Leiden und habe aber noch 180 Kilometer vor mir und nochmal 4000 Höhenmeter. Das ist einfach nicht sehr motivierend, sondern das sich ja eben einzuteilen. Und das andere, was ich dich jetzt gerne noch fragen würde, weil du meintest, naja, ne, irgendwann muss man vielleicht auch akzeptieren, dass man dann rausfällt. Gut, entweder man hat vielleicht auch die Ansage bekommen vom sportlichen Leiter. Wenn nicht, was würdest du sagen, ist der Grund, dass man rausfällt? Ist es eher der Kopf oder eher der Körper, der einem dann einen Strich durch die Rechnung macht? Oder was ist es bei dir?
Also bei mir ist es dann irgendwann, dass der Körper halt dann sagt, okay, jetzt halt nicht mehr. Man hat dann wirklich so ein richtiges Brennen in den Beinen oder so Krämpfe und man merkt einfach, okay, man gibt alles, man hockt wirklich richtig verbissen auf dem Rad, aber die Wattzahlen, die gehen einfach nicht mehr hoch. Und da ist dann der Punkt gekommen, wo man dann sagt, okay, ja, jetzt akzeptiere ich die Situation. Aber bevor meine Beine nicht schlapp machen, kämpfe ich da immer weiter.
Das bestätigt auch meine Theorie, weil es geht ja ganz oft um dieses Thema, okay, wie kann man auch noch mehr leiden? Und wenn man nicht mehr kann, und das ist gerade, was du beschrieben hast, der Körper sagt einem das schon, der Kopf muss einem das nicht sagen, sondern man kann wirklich darauf warten, bis einem der Körper irgendwann ganz klare Zeichen setzt und die kommen definitiv. Das ist dann so der ist sozusagen der Hammermann.
Ja, ich glaube, das beste Beispiel ist auch 2023 eben bei meinem Etappensieg. Da bin ich ja 30 Kilometer dann allein gefahren und kurz bevor ich da attackiert habe, habe ich eben zu Kasia gesagt, Kasia, ich kann nicht mehr. Du musst bei den nächsten Attacken selber gucken, dass du vorne bist, weil ich bin kaputt. Und dann hat sie gesagt, ja, verpfleg dich nochmal gut. Und dann sind wir noch 2 Kilometer weiter gefahren und dann habe ich über Funk von unserem sportlichen Leiter die Ansage bekommen, okay, Rika, jetzt attackierst du am nächsten Hügel. Und er wusste aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass ich quasi so am Limit war. Und dann bin ich eben losgefahren und habe wie ein zweites Leben bekommen. Also ja, das war dann richtig gut.
Ja, sehr spannendes Phänomen, dass man eben, wie du es gerade beschrieben hast, eigentlich komplett am Limit ist. Was passiert dann im Moment, wenn die Ansage kommt, okay, jetzt attackieren? Du hast dich ja Gott sei Dank kurz vorher verpflegt, muss man dazu sagen.
Genau, also ich dachte mir dann eigentlich nur, ja gut, bis zum nächsten Hügel schaffe ich schon und dann werde ich eh wieder eingeholt. Aber dann habe ich es wenigstens probiert. Also dann habe ich meinen Job gemacht, habe alles gegeben fürs Team und wie gesagt, wenn dann halt mein Körper sagt, jetzt ist Schluss, dann ist es so. Aber ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, der Körper war noch nicht am Ende. Und dann bin ich irgendwie doch als Erste über den Zielstrich gefahren.
Was, wie ging's dir da?
Boah, das war, also ich glaube, es war einer der besten Tage meines Lebens bisher. Auch weil einfach meine Familie dabei war. Also meine Eltern, die sind im Camper immer hingefahren und ja, es hatte keiner damit gerechnet. Also wir haben alles erwartet so, aber nicht, dass ich da jetzt eine Etappe gewinne. Und allein dann danach, also es ist schön, eine Etappe zu gewinnen, klar, der Erfolg ist cool zu haben, aber die besten Erinnerungen habe ich einfach da dann, die ganzen Reaktionen und ja, die Freude einfach von den anderen Menschen zu sehen. Das war echt toll, ja.
Aber spannend, dass da auch dein Fokus sehr wieder auf den Emotionen und Reaktionen der anderen liegt. Das ist ganz interessant so. Jetzt habe ich dich ertappt. Nein, aber es ist ja auch was wirklich sehr, sehr schön ist, einfach diese Freude auch zu teilen. Also ja. Und das soll ja auch so sein. Jetzt ist natürlich nach so einem Sieg die Stimmung bei dir auf einem absoluten Hoch, im Team sowieso. Trotzdem Grand Tour viele Tage. Wie verändert sich die Stimmung natürlich mit Gewinnen und Niederlagen, aber auch generell von der Anstrengung her im Fahrerlager? Merkt man das, dass generell auch im Peloton vielleicht, aber auch intern in der Mannschaft die Stimmung sich natürlich verändert, vielleicht auch eine gereiztere Stimmung ist im Laufe der Tour, einer Grand Tour?
Definitiv. Also zu Beginn ist eigentlich immer, sowohl bei den Männern jetzt bei den 3 Wochen als auch bei uns Frauen, die ersten 2 Tage oder sage ich mal, das erste Drittel ist immer so super nervös und alle sind frisch, alle haben ihre Ziele, ihre Vorgaben von den Teams, von den Sponsoren und kämpfen wirklich um jede Position, quasi drängen einen ab und so weiter. Also es ist einfach total hektisch und irgendwie auch teilweise ungemütlich im Feld. Mhm. Und dann kommt so ein bisschen Ruhe rein, weil dann so, ja, die Gesamtwertung eigentlich mehr in den Fokus rückt und alle einfach müder werden und ja, das geht dann Gott sei Dank so zum Ende hin, aber da merkt man halt dann auch, dass ja am Ende die Gesamtwertung einfach wirklich eine große Rolle spielt und ja, dann halt eben die Gesamtwertungsteams quasi in den Fokus rücken. Ja.
Und wie kann ich mir das vorstellen bei den Frauen? Also bei den Männern geht es ja schon auch mal im Peloton manchmal nicht so ganz freundlich her. Also natürlich auch sehr freundlich, aber klar, man kackt sich ja schon auch manchmal an. Ist ja auch irgendwo wichtig, weil es ist natürlich schon auch ein Machtspiel, eine Art von Dominanz ausstrahlen. Und natürlich auch gibt es die Fahrer, die einfach ganz klar Chef sind. Ist es bei den Frauen ähnlich?
Ja, definitiv. Also man sagt aber auch, alles, was im Rennen passiert, bleibt im Rennen. Also sei es irgendwelche Beschimpfungen oder vielleicht mal ein Rempler. Oftmals ist der Rempler gar nicht so absichtlich, sondern man versucht halt wirklich so hinter seinem Team weiterzufahren und dann, es ist einfach alles eng und dann rempelt man halt einen an oder irgendwie so. Und klar, Beschimpfungen sind jetzt nicht schön, aber jeder weiß das. Das ist dann einfach so eine Kurzschlussreaktion und dann sagt man halt was. Manche entschuldigen sich dann, manche nicht. Aber normalerweise weiß man eigentlich, was im Rennen ist, ist im Rennen und danach ist alles gut.
Das ist auch, glaube ich, eigentlich auch ein Learning für über den Sport hinaus, dass in Situationen, wo man vielleicht mal ja unter Druck arbeitet oder ja eine Herausforderung gemeinsam bewältigt, das sind einfach Grenzsituationen und ich finde das total cool, auch wenn man sagt, okay, das ist auch wahrscheinlich ein ungeschriebenes Gesetz, was im Peloton bleibt, bleibt im Peloton und klar kackt man sich da mal an, da geht's halt auch um was und das ist auch wichtig. Aber danach, und das ist ja auch, warum ich am Anfang zum Beispiel gerne die Frage stelle, wie beschreibt man sich privat und wie beschreibt man sich als Sportler, weil das oft total unterschiedlich ist und man da auch irgendwo eine andere Rolle einnehmen muss oder kann. Jetzt habe ich auch wieder, du merkst, ich habe viel recherchiert über dich, aber so ein Wort gefunden, dass du wohl eine Zeit lang, war das für dich ein großer Motivator, auch bei deinen Swift-Trainings, dieses Thema dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Ist das ein Wort oder ein Satz, den du, also ist ja nur ein Wort, dass du immer noch sehr viel benutzt? Also ich arbeite ganz gern mit so Affirmationen, wie man ja auch sagt, die einen in bestimmten Momenten an etwas erinnern oder die man mit vielleicht einem gewissen Referenzzustand assoziiert, der einem in so einer Situation, wo man richtig leidet, einfach alles sagt, was man jetzt braucht.
Ja, also dranbleiben ist definitiv immer noch so mein Wort, einfach weil ich schon so oft die Erfahrung gemacht habe und mich einfach in der Vergangenheit so oft dann geärgert habe, wenn ich einfach so 5 Sekunden zu früh mal quasi einen Gang runtergeschalten habe. Weil oftmals ist es so, wie gesagt, jeder leidet, jeder hat Schmerzen. Und oftmals sind es nur ein paar Sekunden, wo die anderen mal länger auf dieser oder diesen Schmerz aushalten kann. Und man würde es eigentlich auch noch schaffen, aber man denkt in dem Moment, okay, die anderen, die machen das jetzt noch 2 Minuten lang so. Aber das stimmt gar nicht. Es sind nur ein paar Sekunden. Und da ist dann immer wirklich so einfach um jede Sekunde kämpfen und einfach dranbleiben, dranbleiben. Und dann irgendwann kommt wirklich der Moment, wo auch die stärkste Fahrerin den Gang runterschaltet. Und dann, weiß man, dass man es richtig gemacht hat.
Ja, definitiv. Und es geht ja so schnell, 2 Sekunden kurz überlegen, irgendwie und zack, die Lücke geht auf und weg sind sie. Ja. Und dann hat man halt verloren. Und deswegen fand ich das irgendwie auch so schön. Und das ist natürlich immer leicht aus meiner Position zu sagen, ja, du musst einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Aber dass das einfach so unheimlich wichtig ist, wirklich, dass jede Sekunde zählt. Und das Rennen ist halt einfach erst vorbei, wenn man über die Ziellinie gefahren ist. Oder wenn nach 90 Minuten abgepfiffen wird oder ja, und ich glaube, das ist irgendwie ganz wichtig, das so als Affirmation zu haben, dieses Dranbleiben und erst aufhören, wenn es wirklich vorbei ist. Diesen Kampfwillen, Kampfgeist haben, der bei dir gigantisch ist. Dafür, dass du ja jetzt keine Riesenperson bist, würde ich mal so sagen. Aber der Kampfgeist, der macht dich mindestens zu einer 2,50 Meter Person. Ricarda, wir kommen langsam zum Ende. Wir haben jetzt auch schon wirklich viel darüber gesprochen, was du mental eigentlich total gut machst. Du arbeitest, glaube ich, mit keinem Sportpsychologen, Sportpsychologin, soweit ich weiß, oder soweit du nicht, gell? Also ist immer ganz spannend, intuitiv, unheimlich viel richtig gemacht, dir selbst erarbeitet. Was würdest du sagen, woran du vielleicht mental noch arbeiten könntest, vielleicht auch verbessern könntest oder stärker werden könntest?
Also, ich bin nicht mehr so unsicher, wie ich früher es war, aber klar erwische ich mich immer noch in Situationen, wo ich einfach an mir zweifle oder wo ich mir denke, schaffe ich das wirklich? Oder ja, einfach wieder auch in diesen alten Trott, boah, was ist, wenn ich da jetzt nicht gut bin, enttäusche ich dann irgendwen? Aber ich habe einfach daraus gelernt, ja, zu wissen oder zu verstehen, okay, es sind einfach nur so kurze Gedanken, die man hat, und dann verschwinden sie auch wieder. Aber klar, generell, ich glaube, ich könnte noch ein bisschen so an meinem Selbstbewusstsein arbeiten und mir auch einfach selber mehr zutrauen. Also Selbstvertrauen ist jetzt auch nicht ganz so groß, aber auf jeden Fall schon besser als vor ein paar Jahren.
Und du hast es ja heute schon mal angesprochen, man kann das Selbstvertrauen eigentlich nur auf Erfahrungen aufbauen und sich immer wieder die guten Erfahrungen vor Augen führen und in Fokus darauf legen. Und ich glaube, da hast du echt mehr als gute Erfahrungen, wo du dir selbst bewiesen hast, auf der Basis du dein Selbstbewusstsein definitiv stützen kannst.
Ja, ich glaube, auch durch meine Verletzungen im letzten Jahr habe ich echt noch mal viel dazu gelernt. Also ich hätte nicht gedacht, dass daraus auch was Gutes hervorspringt, sag ich mal. Aber ja. Mental hat es mich, glaube ich, wirklich noch mal weitergebracht. Und ja, da war die Verletzung ausnahmsweise mal gut.
Schöne Worte zum Schluss, und ich werfe jetzt noch eine, ich muss dann gleich noch 5 Euro ins Phrasenschwein werfen. Everything happens for a reason, good things fall apart so that better things can happen. Oh Gott.
So ist es.
So ist es. Gut. Ja, Ricarda, ich bedanke mich wirklich vielmals für deine Zeit an deinem Pausen- und Regenerationstag heute. Kurz vor dem Start der Tour de France, der in 6 Tagen beginnt. Ich werde es natürlich verfolgen. Und ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, dass ihr heute wieder bei Sport im Kopf dabei wart. Ich freue mich natürlich immer über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Und noch mehr, wenn ihr das nächste Mal natürlich wieder zuhört. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir sehr gerne ein kleines Sternchen, dann finden auch andere den Podcast schneller. Liebe Ricarda, vielen herzlichen Dank, liebe Grüße nach Andorra und dann
vielen
Erfolg
Dank.
Und viel Leichtigkeit.
Ja, der Tour danke de France schön. De Femme 25. Und danke, dass ich gestern sein durfte.
Sehr gern. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.